Mensch, ging das aber schnell. Mensch, ging das aber schnell. Wumptibum, hat Zeit rum. Mensch, ging das aber schnell. Guck mal da, der pubertäre Schnösel, auf dem Fotopickel im Gesicht. Hält die Welt schon für eine Herde Esel, kaum zu glauben, nicht vor dieser Weg. Mensch, ging das aber schnell. Mensch, ging das aber schnell. Wumptibum, hat Zeit rum. Mensch, ging das aber schnell. Und der da mit den langen Haaren, dünn und hager wie ein Knäckebrot, hat obwohl noch reichlich unerfahren, alles Wissen schon im Angebot. Mensch, ging das aber schnell. Mensch, ging das aber schnell. Wumptibum, hat Zeit rum. Mensch, ist ja kriminell. So und hier, das war die große Liebe, jene, die ein ganzes Leben hält. Aber dann kam Sand in das Getriebe und die Übung wurde eingestellt. Mensch, ging das aber schnell. Mensch, ging das aber schnell. Wumptibum, hat Zeit rum. Mensch, ist ja kriminell. Ja, und hier, ein kleines bisschen älter, hält sich immer noch für einen Baron. Aber das Wetter wird anscheinend kälter, erste leise Zweifel sieht man schon. Ist ja schon ein dolles Ding so ein Leben, Kinder klein und hoppla Kinder groß. War's noch selbst ein Kind gerade eben und jetzt sitzt dein Enkel auf'm Schoß. Mensch, ging das aber schnell. Mensch, ging das aber schnell.
Mensch, ging das aber schnell.
In dem Fall 16 Jahre. Diesen Titel haben wir gespielt, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, hier zum Interview im SR3-Studio. Und heute ist er wieder da. Stefan Zulke, freue mich.
Ja, ich auch, muss ich sagen. 16 Jahre. Und mein Gott, vor 16 Jahren war ich ein alter Mann. Und wenn ich jetzt aus meiner heutigen Sicht zurückgucke, oh, da warst du aber noch jung.
Ja, das ist ja wie die Piratenschaukel. Es geht dann irgendwann wieder rückwärts. Du bist auf kleiner Konzertreise und ja, heute Abend in der Sturmschen Reithalle in Neunkirchen.
In Neunkirchen, ja. Ich mache das wie James Last. Ich sage, mein letzter Auftritt in der Gegend. Und,
ja, ja, bis wir da nochmal einen machen. Genau. Es gibt noch wenige Restkarten, das nur am Rande erwähnt. Du und Klavier, das
Mi Klavier es. Und Mi Mine Roads.
Mit 81. Cool.
Nee, ja, im Moment, nix 81, 81,5 bald.
Ah ja, bis Ende des Jahres. Wir sind ja in dem Jahr, wo wir uns an den 80. des Kriegsendes erinnern und an die schlimme Zeit davor. Wenn man bei dir guckt, Geburtsort Shanghai. Deine Eltern waren deutsche Juden. Was mich ja ein bisschen wundert an Shanghai, viele sind ja dann am Versuch nach Amerika abzuhauen. Wieso sind deine Eltern Richtung China?
Also so wie ich das, weil ich habe das ja nicht selber erlebt, so wie mir das mitgeteilt wurde, gab es keine Möglichkeit mehr, weil die relativ spät abgehauen sind, es gab keine Möglichkeit mehr, Richtung Westen zu gehen. Und weil meine Eltern haben das einfach nicht geglaubt. Die haben einfach nicht geglaubt, dass die Typen das ernst meinen. Und aus irgendeinem Grunde, oder es kann auch sein, dass mein Vater da mittlerweile dort auch schon Geschäftsbeziehungen hatte. Auf jeden Fall sind sie zuerst nach Moskau und dann von Moskau nach Wladiwostok und dann irgendwo in China gelandet. Shanghai, wo ja übrigens viele andere Leute waren. Und
was ich noch gelesen habe, es wäre das Einzige, also war so ein bisschen ab von China, wo man ohne Visum reingekommen ist.
Ich nehme an, dass es das war. Das war übrigens interessant. Mein Vater, der wollte ursprünglich, dass wir in die USA gehen, weil ein Teil meiner Familie war schon in den USA. Und das... Also ich habe meinen Vater leider sehr früh gestorben, so dass ich das von ihm nicht direkt habe, aber von meiner Mutter. Und sie erzählte mir, dass er in Shanghai relativ früh schon wieder gute Geschäfte gemacht hat. Und zwar hat er da zwei Chinesen gefunden im Baumwollbusiness. Und die haben und die hat er irgendwo so in der Bar getroffen. Also so erzählt sie es mir. Und fragt sie, was macht ihr denn da mit der Baumwolle? Und da. Und dann gibt es irgendwelche Reste und die Reste, die schmeißen wir ins chinesische Meer. Und mein Vater, der sagt, wie sehen denn diese Reste aus? Und das sind so flaumige Dinge. Und mein Vater sagt, okay, Leute, pass auf, wir machen ein Angebot. Wir machen eine Firma, ein Drittel. Ihr stellt mir diese Baumwolle ins Meer zu schmeißen, gebt ihr sie mir. Wir teilen uns das zu dritt, was ich damit mache. Und ihr gebt mir ein Büro. Und was hat er gemacht? Er hat da Putzfäden draus machen lassen und hat die tonnenweise den Japanern verkloppt. Die waren ja nebenan. Und dadurch kam mein Vater 1947, das muss man sich mal durch die Birne gehen lassen, als von den Nazis verfolgter, kommt er auf die schwarze Liste von den Amis als Kriegsfeind, weil er da ein paar Putzfäden verkloppt hat an die falsche Adresse. Das ist so verrückt. Und deswegen sind wir wieder nach Europa zurückgekommen, weil ich aus Shanghai musste es da auch abhauen, weil mittlerweile kommt dieser komische Mao. Also es ist schon eine wilde Welt.
Was für ein spannendes Leben. Du bist so einer der Letzten, auf die dieser wunderbare Begriff Tausendsassa zutrifft. Du bist Tontechniker, du bist Musiker, du bist Autor und du hast, und dann komme ich jetzt mal zur nächsten Musik, das hier live miterlebt. Purple, Smoke on the Water. Wieso spiele ich das, wenn Stefan Suhlke da ist? Weil dieses Lied, Der Rauch auf dem Wasser, ein Ereignis hat. Ein Brand am Genfer See. Unser gemeinsamer Freund Frank Laufenberg stand, als dieser Brand in dem Casino ausgebrochen ist, mit Deep Purple, sagt da auf der anderen Seite des Hotels, da haben die aufgenommen und dann kam so der Rauch. Du warst auf der Seite.
Das wusste ich gar nicht, dass der Laufenberg auch da war. Dem schreibe ich jetzt gleich eine unfreundliche Mail.
So, du warst irgendwie einer, der ein Studio hatte.
Ich war derjenige, also das klingt jetzt sehr überheblich, aber ich war wirklich derjenige, der Claude Nobs und der Gemeinde Montreux Ende der 60er Jahre das verklickert hat. Leute, wenn wir wollen, dass diese Aufnahmen, dieses Jazzfestival wirklich bombig wird, dann muss man da Aufnahmen machen, die Plattenfirmen auch interessieren. Das heißt also, die Technik muss mehrspurig sein. Und da habe ich die überzeugt. Und dann habe ich da ein Studio gebaut. Und es gibt hunderte von LPs, wo mein Name hinten klein draufsteht, die ich in modernster damaliger Technik aufgenommen habe, weil das die ganzen Ami-Firmen haben dann natürlich gerne ihre Künstler hingeschickt, weil sie dadurch mehr hatten als nur einen Auftritt. Es waren auch ein paar Million-Sellers dabei, die ich
manche sind auch abgehauen, weil man da der Steuer entgehen konnte, das Rolling Stones-mäßig, so, oder?
Ach, ich weiß nicht, Steuern waren nie mein Problem, weil ich immer der Meinung fand, also um das eine Klammer zu machen, ich fand immer, mein Gott, Steuern musst du ja eh nur zahlen, wenn du wirklich was verdienst, und gib Cäsar, was Cäsars ist. Wo ich manchmal mit Steuern Probleme hatte, so, war der Prozentsatz. Ich
meine, genau, und das Studio war aber an diesem Casino, wo der Frank
Keller
Zappa gespielt
genau,
hat, wo es gebrannt hat.
Das war im Keller vom Casino, und ich hatte einen Deal, dass wir 6 Monate später ein komplettes neues Studio dort bauen würden. Und Frank Zappa habe ich aus irgendeinem Grunde nicht aufgenommen. Ich glaube, die wollten nicht oder was auch immer. Auf jeden Fall, ich war da. Und ich war sogar da, wo die ganze Geschichte losging. Neben dem Hauptsaal war so eine kleine Bar. Und da hat irgendein Idiot so eine
Pyro irgendwas.
So eine Rakete da in das Strohdach von der Bar geschossen. Und ich kann mich erinnern, der Jossi, der Chef vom Tourist Office von Montreux, ist dann noch angekommen, weißt du, mit so einem Schlauch und im Wasser und hat man war hochgespritzt, aber oben drüber war schon ein Holzgebälk, und dann, das ging mit einem irrsinnigen Tempo. Und ich weiß nicht, eine Viertelstunde später hieß es, komm, wir müssen, das Konzert muss gestoppt werden. Und ich werde mich noch erinnern, wie die Zeiten sich auch ändern. Damals war Rauchen absolut untabu. Und am Eingang zum Casino standen 2 Mädels von, ich werde jetzt den Namen der Firma nicht nennen, irgendeiner Zigarettenfirma, und verteilten so gratis Zigaretten. Und als diese ganze Meute aus dem Studio, aus dem Saal rauskam, wir ahnten alle noch nicht, wie schlimm es war. Das haben wir erst am nächsten Tag gesehen, dass das ganze Casino weg war. Also die Leute sind eigentlich widerwillig rausgekommen. Und die beiden Mädels haben, während die hier rausgehen, haben ihre gratis Zigaretten noch verkloppt, also verschenkt. Und das war so abstrus. Und am nächsten Tag war das ganze Casino weg. Und ich kann mich erinnern, ich bin dann noch rumspaziert, weil für mich war das natürlich schon ein bisschen ein Schock. Eisenträger, die 60 Zentimeter hoch sind, du wie kleine, wie Spaghetti, und zwar weich gekocht. Ja. Unglaublich. Die Kraft des Feuers, es war wirklich tragisch. Und das war ein Einschnitt in mein Leben, weil, ob gut oder schlecht, sei jetzt dahingestellt, auf jeden Fall war das ein Stopp für mich, für die Zukunft, mit dem Studio in Montreux. Im Nachhinein, ganz ehrlich, habe ich das Gefühl, dass der Erzengel Gabriel da mit im Spiel war. Denn wenn ich dieses Studio gebaut hätte, dann hätte ich mich wahnsinnig hoch verschuldet, wäre also lange da geblieben. Und die Wahrheit ist, dass 1976 fing das Sterben eigentlich schon an. Dass das ganze Business in eine andere Richtung zog. Und in den 80er Jahren war eigentlich bereits Ende. Also kann ich mir manchmal sagen, vielleicht war das gar nicht so schlecht, dass dir das passiert ist.
So toll hat mir noch keiner Smoke on the Water erklärt. Stefan Sulke, der auch englische Musik gemacht hat. Und wenn du dem Frank eine Mail schreibst, sag nochmal Dankeschön von mir.
Nein, denn das ich sag dir nicht Dankeschön, ich sag, das ist eine Frechheit.
So, aber das hat er mir geschickt hier. Where did she go?
1965.
Stefan Sulke.
Nashville.
Hey. Nashville aufgenommen im, ja, hast du gerade
Studio
erzählt?
B von RCA, das ist dasselbe Studio, wo die vorhin Elvis Presley Sachen gemacht wurden und tausend andere Sachen auch.
Hitparadentechnisch?
Ja, das war sogar ein Hit in den Südstaaten. Also ich glaube, wir waren Nummer 5 in Atlanta und in Kentucky und so weiter. Und also es war vielversprechend.
Ganz kurz jetzt, wie kommt jemand, der in Shanghai auf die Welt gekommen ist, in der Schweiz groß geworden ist, nach Nashville?
Ganz einfach, ich war regelmäßig bei meiner Tante in Atlanta, und weil ich damals schon eine freche Maus war, ich bin einfach zu, der Sender hieß nicht Saarländischer Rundfunk, sondern der hieß WQXI. Und da bin ich mal mit dem Band hingegangen, habe denen gesagt, erklärt, was ich für ein Genie sei. Und die haben sich das angehört, und einer von den Typen hat gesagt, der Typ ist wirklich ein Genie, den müssen wir nach Nashville rüber.
Kann man als Lebensweisheit sagen, wenn du eine Idee hast, geh einfach hin, ja, probier's, mach's.
Logisch, mach. Ja, bleib bloß nicht, also nicht zu Hause sitzen bleiben, ich bin nicht gut genug. Man muss von sich überzeugt sein. Ich meine, die anderen entscheiden dann, ob du scheiße bist oder nicht. Das ist, und übrigens, auch wenn die anderen, so oft ist mir das auch passiert, dass die anderen gesagt haben, da kommt es alles Schrott. Und dann muss er halt dran festhalten. Ich meine, also man kann ja melancholisch sein, man kann ja ein bisschen düster über die Welt denken. Aber was das eigene Sein anbelangt, muss man machen, los.
I walked in here, running from a memory. Might have sat down on this bar stool, trying to drown a little pain. But then you caught my eye, and we started talking. And now I'm hanging on to every little thing you're saying. I can't remember what I couldn't forget. That train of thought took off the moment we met. Couldn't forget.
your kiss-me smile, causing this amnesia, or the way you're slowly, nonchalantly moving closer to me. It's got me wondering now, what was I all been out of shape about? Who knows, who cares, let's dance, I swear. I can't remember what I couldn't forget. That train of thought took off the moment we met. All I got is you, girl, running through my head. Now I can't remember what I couldn't forget. Might have been a little heartbroken, might have been a little tear in my beard. Girl, all I know is I'm glad you're here.
Am Vormittag
mit Stefan Sulke und Christian Job.
I keep moving all the same. Now my heart is gonna break. Still I drag it on. Will I wait? I keep moving in my mind. Getting wasted all the time. Still I drag it on. Are you deceiving? Rattling in my cage when I don't need it. Feel a kind of way without no reason. Wonder where the storm is coming from. And I'm holding on. Rescue me. Baby, if we don't swim, we're gonna sink. I love you like a drug that I can't win. I don't want a world without you here. Still I'm catching up. Don't know how, I don't know when. Well, it's easy to pretend. We'll make it through somehow. I love you like a drug and I can't win. I don't want a world without you near.
Stefan Sulke bei SR3. Wir haben eben gesagt, Country-Musik ist cool. Das auch mit Banjo und Satzgesang. Irgendwie schön.
Nein, es ist nicht nur schön, es ist auch gut. Und weißt du, was viele Leute hier nicht wissen, aus sprachlichen Gründen, da sind zum Teil sensationell gute Texte dabei.
Ja.
Also Geschichten, die erzählt werden. Nicht nur einfach...
Drei Akkorde und die Wahrheit.
Ja, sehr schön. Und es ist... Also es erinnert mich an die Geschichte von dem Schneider, der da eine Hose gemacht hat und die für irgendjemanden und die Hose 6 Monate lieferfrist und der Kunde kommt nach 6 Monaten an und sagt dem Schneider, verdammt nochmal, also 6 Monate brauchen Sie für eine Hose und der Herrgott hat die ganze Welt in 6 Tagen gemacht und da sagt der Schneider, ja, aber schauen Sie sich die Welt an und schauen Sie sich diese Hose an.
Wir haben einen der ersten Sachen gehört, 1965, und jetzt gleich kommt was ganz Neues.
Oh.
Du arbeitest in Südfrankreich, wo du lebst, hast du ein Studio, da ist alles drin. Wie stellt man sich das vor?
Wie immer, keine Fenster, Betonbunker, innen alles echt? Süß und also unterirdische Geschichte und innen drin das, was einfach Audio ausmacht, also die Wände alle verklebt mit Schaumgeschichten, die dafür sorgen, dass es nicht rumhallt und Instrumente noch und noch und es hat sich eigentlich nichts geändert. Nur, dass die 3 Meter langen Pulte sich verkürzt haben zu kleinen Bildschirmen.
Also du nimmst schon digital auf und hast aber natürlich richtige Instrumente, klar. Aber wie die dann auf den Tonträger kommen, das hat sich geändert?
Ja, natürlich. Ich meine, man muss einfach die Realität sehen. Analog ist gestorben. Das war mal. Das Einzige, was analog ist, ist das, was du jetzt da in dieses Mikrofon, vor dem ich sitze, da geht eine analoge Welle hinein. Aber wenig später kommt ein Wandler, der das Ganze in Nullen und Einsen umsetzt. Und die Qualität ist mittlerweile sowas von phänomenal. Viele junge Menschen, die unsere Musik von seiner Zeit oder unsere Art und Weise aufzunehmen von seiner Zeit irgendwie bewundern, kommen an, wie habt ihr denn das gemacht? Und die Antwort, die du denen gibst, du, der Sound war so scheiße bei uns, das war's einfach. Ja, aber der Sound ist so geil. Da sag ich, ja, da muss er halt deinen Sound kaputt machen, damit's besser klingt.
So, wo wir gerade zusammen sind, du hast doch ein technisches Gerät entwickelt seinerzeit, das überall in der ARD in den Studios eingebaut war. Was waren das nochmal?
Also das fing an, das war ein Entzerrer. Also weißt du, so ein Ding, wo du Höhen machen kannst und Tiefen, kannst du dass der Sound heller oder dunkler wird und so weiter. Und das war einfach so, das war ein reiner Zufall. Da kam jemand vom ZDF nach Montreux und sah ein Pult, das wir gemacht hatten für uns und fragte dann, ob wir das für ihn auch machen könnten. Und ich habe dann einfach frech gesagt, ja, können wir. Und die hatten, also die ARD und ZDF hatten so eine technische Vereinigung, ich weiß nicht, ob sie das immer noch haben, nehme ich an, und hatten ein Pflichtenheft, das war brutal. Also das war amerikanische Armee, das war der Wahnsinn. Und ich habe da einfach gesagt, ja, machen wir. Und irgendwann haben wir so ein Muster gemacht und das Ding wurde ein absoluter Hit. Es gab kein ARD oder ZDF-Studio, das die Dinger nicht dutzendeweise in den Pulten drin hatte. Das war schon auch eine verrückte Zeit in meinem Leben.
Benutzt du aber nicht mehr, aber das kommt musikalisch raus, wenn Stefan Sulke heute ins Studio geht. Komm heim.
War im Norden und war im Süden schon. Hab geträumt vom großen Findelon, bin nach da marschiert, bin nach dort gerannt. Ich hab West und Ost gekannt. Auf die Berge rauf und zurück zum Meer, nur das Glück war nirgendwo mehr. Meinen grünen Wald gab ich einfach her, meine Wiese wollte ich nicht mehr. Ich hab dort gewühlt, wo noch keiner fand, zwischen Steinen und Wüstensand. Ich hab rumgebohrt, da wo niemand
Seite vom Mond. Ich bin losgewankt wie ein Trunkenbold. Dich hielt Eisenblech für pures Gold und lief hinterher einer Illusion, einer Halluzination. Doch der Honigsalz, was ich zu mir nahm, aber Salz war's, was ich bekam. Bist auch du allein und magst nicht einsam sein, bist auch du allein und kannst verzeihen. Bist auch du allein und magst nicht einsam sein, du, dann komm ich wieder heim.
Von Stefan Sulke.
Country pur.
Ja, also musikalisch, Fender Rhodes, Bass, alles spielst du.
Ja, ja, alte Hummingbird-Gitarre, genau. Ja.
Und der Text, so ein bisschen, ich muss mit Komm heim so ein bisschen dran denken, ich war in Hamburg und dann hörst du Hans Albers, nämlich mit Kapitän in die Ferne und dann will er zum Schluss wieder heim. Und das ist auch so, hat so viel Gefühl und dieses Heimweh ist schön.
Ja, weißt du, ich meine, ich mache gerne Songs, die drehen. Also ich, durch den ganzen Song erzählt er, was er alles gemacht hat. Er ist abgehauen und seine schöne Wiese zu Hause wollte er nicht mehr haben, bla bla bla. Und du weißt nicht, wo der hingeht. Und ganz am Schluss dreht es einfach, wo der einfach sagt, bist auch du allein und kannst du verzeihen, du, dann komme ich wieder heim. Also die große Reue und ich fand das irgendwie süß als Bild.
Wie ist das mit dem Musenkuss bei Liedern? Wie schreibst du? Gibt es Texte, die da liegen und irgendwann, jetzt gucken wir mal, ob wir eine Melodie finden. Wie läuft's?
Also im Klartext zu sagen, ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht gesperrt. Die Muse ist die schlimmste olle Nutte, die es gibt. Die hockt dir auf den Schultern. Du fährst im Auto und hast eine Idee Genie, weißt du, aber hast gerade kein Gerät, um das aufzunehmen. Und dann kommst du nach Hause, wie war denn diese Idee? Und die grinst dich aus dem Spiegel an. Ich war immer der Meinung, dass... Und das deutsche Wort sagt es ja, Talent, Begabung, geben, da ist, es ist das Wort, dass du etwas bekommen hast. Du bist nicht derjenige, der Schöpfer, sondern die Natur hat dir irgendein paar Rillen zusätzlich gegeben, dass die Dinge
ja
kommen.
Okay.
Und das ist oft so, diese Inspirationswellen, das ist wirklich wie Fieber. Plötzlich hast du Ideen, dass es kracht. Und dann hast du halt wieder keine Idee. Also diese Idee von, ich glaube, Gottfried Keller hat das mal gesagt, Genie ist 5% Begabung und 95% Arbeit. Das stimmt bis zu einem gewissen Grade. Also ich meine, du hast eine tolle Idee und dann kommt halt die Knochenarbeit, dass du dich hinsetzen musst und das ganze Ding dann in eine Form bringen, wo es dann auch sitzt.
Aber das macht doch auch Spaß, so zu werkeln. Nehme ich jetzt ein Klavier, nehme ich ein E-Piano, so, das ist doch ein schöner Prozess, oder?
Es ist ein wunderschöner Prozess. Das wirkliche Problem, das du hast, wenn du alleine bist, du hast niemanden, der dich bremst. Und wenn du ziemlich viele Ideen hast, dann kann es sein, dass du dich verirrst. Und dann kommst du zwei Tage später wieder ins Studio und du hörst dir das an und sagst, Mensch, welcher Idiot hat denn das gespielt? Was ist denn das? Ach so, das war ich. Oh, sorry. Und dann merkst du, nee, komm, das ist nicht gut. Wir müssen mal wieder von vorne anfangen. Also dieses Reparieren die ganze Zeit, es ist schon manchmal...
Ist auch anstrengend. Ja, komm, wir spülen mit einem Reggae durch und dann reden wir noch ein bisschen.
Try and try. succeed at last. Yeah. Persecution, you must fear. We don't lose, you gotta get to sheep. You've got your mind set on a dream. Succeed at last. Don't you know me? Listen, Rome was not built in a day. Opposition will come your way, but the hotter the battle you see, is the sweeter the victory. Succeed at last. Yeah, you can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try. Succeed at last. Don't you know it?
SR3, der Vormittag am Freitag mit Stefan Sulke. Stefan, komm heim, haben wir gehört. Wann darf man das richtig hören? Gibt es eine CD noch? Gibt es ein Album mit neuen Sachen?
Da wird irgend sowas kommen. Ich bin jetzt nur so am Rumfummeln, weil ich habe keine Lust, das irgendwie alles selber zu machen. Ich muss jetzt irgendjemanden finden, mit dem ich das machen kann. Also fertig ist es. Für den Hörer hat es einen Vorteil, nämlich dadurch, dass das so ein bisschen lange geht, kommt mir immer wieder eine neue Songidee. Ach komm, das können wir auch noch machen.
Also ein Album wird schon richtig so 12, 13 Titel kriegen wir zusammen.
Richtig, genau, ja. Und ursprünglich habe ich gesagt, komm, der soll erst rauskommen, wenn ich nicht mehr da bin. Aber ich habe einen Check-up gemacht und ich scheine einigermaßen gesund zu sein.
Dauert das ja, aber man muss die Fans, guck mal, heute Abend sind doch in der Stumpfschen Reithalle in Neunkirchen, wer jetzt hier inspiriert ist, noch dabei zu sein, kommt dazu. Die wollen ja was hören. Die wollen natürlich die Knaller hören, die sie kennen, aber auch mal was Neues. Wie baust du dein Konzertprogramm abends?
Das ist das Schöne, wenn du alleine bist. Du kannst improvisieren. Das ist mein Riesengenuss, diese Möglichkeit, dich einfach anzupassen an deine Zuhörerschaft. Du spürst es sofort, was sie lieber haben. Und ich bin nicht der Typ, der versucht, etwas aufzuzwingen.
Es ist ein Dialog und da sind irgendwie, aber sag mal, gestern Abend war ich bei Brings, ne? Der hat alle Texte vom Teleprompter. Wie ist das bei dir bei deinem großen Werk? Du kannst doch nicht irgendwie, wenn jetzt einer was hinruft, hast du den kompletten Text im Kopf.
Ja, meistens schon. Ich habe natürlich einen Vorteil, ich habe die Texte ja geschrieben, also irgendwie sind die ja dann in der Rille da irgendwo drin. Das Problem ist nur die Abrufmaschine.
Das klappt aber.
Ja, manchmal klappt.
Bei Heinz-Rudolf Kunze weiß ich, der hat da riesen Leitsordner und kann das dann schnell mal nachgucken. Aber du hast das Auto nicht voll mit Texten.
Nee.
Das geht.
Nee, ich komme einfach so. Ich gucke einfach so böse, dass jemand nicht den Mut hat, mir
einen ganz versteckten zuzurufen. Stefan, das war eine schöne Stunde. Ich danke dir.
Ich danke auch. Und ich, übrigens, das kann ich, und das sage ich jetzt öffentlich, ihr hier beim Saarländischen Rundfunk, von dem ganzen ARD-Club, ihr seid mit Abstand nicht nur die Besten, ihr seid die Einzigen.
Ach,
Amen.
Muss ich ein schönes Schlusswort. Dank dir. Tschüss.
Im Grunde klingt die Story schrecklich simpel. An einer öden Cocktailparty war's. Ich schlürfte ohne Lust an meinem Dimpel und er war schon beim 12. Wodka-Glas. Ich fragte plötzlich, sagen Sie mal, wie sagt man Prost auf Russisch? Und er schaute ganz verdutzt mir ins Gesicht. Zastarovje, lachte er, za vaše zdarovje i blaga palutsche, und fragte, wussten Sie das wirklich nicht? Und der Mann aus Russland konnte lachen, fröhlich sein und Witze machen, hob die Weil sein Glas und trank mir zu. Der Mann aus Russland konnte lachen, fröhlich sein und Witze machen, war ein Mensch genau wie ich und du. Wir sprachen dann von unseren beiden Welten. Ich fand, bei ihm sei manches schief und krumm. Doch er ließ keinen meiner Sätze gelten und drehte mir den Spieß ganz einfach um. Und dann erzählte er von seinem Lande, von den Menschen, die dort lebten, und von einer schönen Frau. Von den Städten schwärmte er, von Kiew, von Minsk, vom Schwarzen Meer, und dass er Heimweh hatte, weiß ich ganz genau. Und der Mann aus Russland konnte weinen, einsam sein und glücklich scheinen, hob die Weil sein Glas und trank mir zu. Der Mann aus Russland konnte weinen, traurig sein und glücklich scheinen, war ein Mensch genau wie ich und du. So gegen 5 Uhr morgens trennten wir uns dann, und etwas melancholisch meinte er, er müsse fort. Na zdarovje hör ich noch, na dvoje zdarovje, in na so druzhbu, frage mich, ist Freundschaft bloß ein Wort? Und der Mann aus Russland konnte weinen, traurig sein und glücklich scheinen, hob die Weil sein Glas und trank mir zu. Der Mann aus Russland konnte lachen, fröhlich sein und Witze machen, war ein Mensch genau wie ich und du. Der Mann aus Russland konnte weinen, traurig sein und glücklich scheinen, hob die Weil sein Glas und trank mir zu. Der Mann aus Russland konnte lachen, fröhlich sein und Witze machen, war ein Mensch genau wie ich und du.